Manchmal denke ich, ich bin mächtig komisch. Ich weiß, dass das Gott gut ist. Und dann gehe ich so durch den Alltag und dann höre ich Nachrichten und dann passiert dieses und dann passiert jenes. Und plötzlich bin ich ganz komisch. Da denke ich, wo ist denn der Herr? Ist er überhaupt noch da? Und dann bin ich sehr eingeschränkt in meiner ganzen Denkstruktur und bewege mich manchmal dann so durch meine Lebenswüste. Und vielleicht geht das dem einen oder anderen jetzt so, jetzt wo die ganzen Zahlen wieder hochgehen, die ganzen Sorgen kommen, wie geht man damit um, wie geht man damit um. Ich glaube, wir brauchen das ganz neu, dass wir die Zeichen der Zeit richtig deuten. Unser Herr ist immer noch da und er kommt und er wird mit uns sein und er ist gut. Und sich dann nicht so sehr bedrücken lassen durch das, was alles so geschieht. Ich durfte ja nur 3 Wochen lang unterwegs sein. Über 4000 Kilometer bin ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren, die Familie in England besucht. Ich durfte sogar einreisen und auch wieder ausreisen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gedacht, also Corona geht jetzt wieder hoch. Wir machen das, wir feiern Weihnachten. Und dann haben wir uns alle rote Mützen aufgesetzt und haben als ganze Familie mitten im November Heiligabend gefeiert. Warum lassen wir uns bedrücken durch so bestimmte Sachen und werden nicht kreativ, durch die Güte Gottes in dieser Zeit anders zu leben? Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir lernen müssen, anders zu leben und auf die Wegweisungen Gottes ganz neu zu achten. Und dann die Zeichen der Zeit auch richtig zu deuten. Ich gebe euch so ein Beispiel. Da gibt's diese Anekdote, die etwas lustige, dass zwei Nonnen mit dem Auto auf der Landstraße liegen bleiben, weil das Benzin alle gegangen ist. Jetzt überlegen Sie, wie kriegen wir das hin? Kanister haben wir nicht, aber sie hatten noch einen Nachttopf dabei. Damit gehen sie zur Tankstelle, holen 1 Liter davon, gehen wieder zurück und füllen das in den Tank ein. Da fährt ein Auto vorbei und 2 gucken das und sehen die beiden und sagen, Mann, so einen Glauben möchte ich auch mal haben. Versteht ihr, wie deuten wir die Zeichen der Zeit? Wie deuten wir die Zeichen, wenn wir unterwegs sind? Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die eigentlich hineinpasst, aber das ist doch ein Zeichen in der Wüste, so wo Jesus mitten dabei ist mit seinen Jüngern und trotzdem läuft was total aus dem Ruder. Dachte ich, ja, das ist so, wie es in der Wüste manchmal ist. Und da müssen wir das Zeichen verstehen, das Gott uns in dieser Zeit gibt. Ich gehe mit euch in die ganz bekannte Geschichte hinein, in Johannes 2, Vers 1 und folgende. Da war eine Hochzeit und die dauerte schon 3 Tage lang in Kana in Galiläa. Jetzt sagen die Frommen, ich weiß schon. Und die Mutter Jesu war dort. Es waren aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Als es aber an Wein mangelte, spricht die Mutter zu Jesu, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen oder das erste Zeichen machte Jesu zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn ich jetzt hier so fragen würde, glaubt ihr, dass Jesus aus Wasser Wein machen kann? höre ich ein ganz klares Amen. Ihr seid ja alle fromm gepolt. Ihr kennt die Geschichte. Amen. Er kann das. Aber wenn dann die Schwierigkeiten kommen und du wirklich bei einer Hochzeit bist, wo am dritten Tage, und das ist im Orient ja nochmal ein bisschen anders, da dauern die Hochzeiten nicht bis Mitternacht oder bis 4 Uhr morgens, sondern die ziehen ja komplett durch. Wenn dann auf einmal die Situation kommt und dann kommt deine Mutter zu dir und sagt, ey, gib mal acht, der Wein ist alle, mach mal was. Dann würde ich auch sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Versteht ihr? Es ist ein Unterschied, ob ich was für möglich halte, was wir als fromme Leute ja tun, oder ob wirklich der Glaube Gottes in uns groß gewachsen ist, dass es Wunder wirklich kommen kann. Aber hier ist es ja die interessante Geschichte, und das ist ja, wenn man die einfach betrachtet, eine tragische Sache. Es ist ja nicht so wie bei uns, wo man sagt, man geht dann mal eben nebenan zu Netto und guckt mal, ob man noch ein paar Flaschen bekommt. Oder man geht irgendwie zum Späti und holt dann noch irgendwas. Sondern das war der Orient, wenn da irgendwas geht, das ist Schamgesellschaft. Da war nicht nur der letzte Tropfen weg, sondern das war das Schlimmste, was passieren konnte. Schamgesellschaft. Das war Tragik ohne Ende für die Brautleute. Das war für die ganze Verwandtschaft. Das wäre mehr als Stadtgespräch gewesen. Noch nicht mal das schaffen sie. Wo jetzt der Haken lag, ob die nicht genug Geld hatten, den Wein vorher zu kaufen, ob zu viele Gäste gekommen sind. Und im Orient, ich meine, meine Schwiegertochter ist ja indisch, ja, und wir hatten einen Tag vor der Hochzeit einen speziellen Empfang, und ich weiß nicht, wie viele Hundertschaften da aufgekreuzt sind. Und dann am nächsten Tag ging das ja nochmal los. Ehrlich, da kriegst du so einen Hauch davon und sagst, wir gucken, ob wir 50, 80 oder 100 kriegen zu Corona-Zeiten, ob wir ein paar wenige haben. Aber vielleicht sind ganz viele gekommen, wo der Fehler nur war, selbst verschuldet oder fremd verschuldet, oder vielleicht haben die auch zu viel gesoffen. Man weiß es ja auch nicht. Man könnte jetzt lange drüber nachdenken, ob das richtiger Traubensaft war oder richtiger Wein. Ist mir egal, das will ich nicht, da will ich nicht mit hin. Aber das war die große Situation. Und dann war die Frage, was tun? Habe ich ja gerade gelesen. Jesus sagt zu den Dienern, gib mal acht, die Reinigungsgefäße, die macht er mal gefälligst leer. Da muss man zu sagen, das waren Gefäße, die etwa bis zu 100 Liter fassten. Und füllt die mit Wasser, und dann geht er hin und schöpft daraus und bringt das dem Speisemeister. Hier fängt Glauben an, merkt ihr das? Wenn ich das als Pastor jetzt sagen würde, ich glaube, ich würde ganz schön lange Gesichter sehen. Ihr würdet schon beim Saubermachen der Gefäße, würdet ihr anfangen zu motzen als echte Berliner. Man findet ja kaum Leute, die die Gemeinde hier sauber machen. Wie denn viel mehr, wenn es darum geht, bei einer Hochzeit die Gefäße, dann bleibt es doch da übrig, an mir bleibt immer alles hängen. So würde ich doch sagen. Stimmt's? Ich sehe einige nicken, die haben schon lange Erfahrung im Gemeindeleben. Einer zieht immer die A-Karte, das ist ganz klar. Wasserträger nennt man die. Die schöpfen also, ich sag mal, 100 bis 200 Liter. Ein normaler Putzeimer hat 10 Liter etwa. Und dann haben die keinen Wasserhahn oder Gartenschlauch. Die schöpfen das aus, rein in den Ausguss und dann rein zum Brunnen. Einer pumpt und dann das Zeugs wieder rein. Könnt ihr euch das vorstellen, was die diskutiert haben? Was will dieser Fromme da? Die hatten ja noch nicht gesehen, wie ein Lazarus rauskam, wie Jesus den Stein beiseite rollen lässt und dann sagen, komm heraus, wickelt ihn frei, sondern die mussten springen und tun. Was für ein Glauben, nicht? Ich denke, das waren eher Sklaven. Die mussten tun, was Sache war. Birol, vielleicht war da der Pastor. Versteht? Die mussten das leer machen. Und dann weiß ich ja nicht, ob der vorher nicht einer seine Schmutzfüße drin gewaschen hat oder ob noch die Zwiebelfinger da waren, ob noch so ein Rand von Knoblauch am Rand war, dass die richtig sauber gemacht wurden, bevor das frische Wasser da reinkam. Und dann die Sache schöpfen, und jetzt gehst du mit so einem Becherchen zum Speisemeister. Sag, das ist der richtige Joke. Man macht ja bei Hochzeitsfeiern immer so irgendwelche Witze, wa? Kannst du dir vorstellen, du wärst so ein Diener gewesen, an die, die haben vielleicht abgezählt, du gehst, nee, ich gehe, nee, ich gehe nicht, du bist dran. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Und dann kommt er mit so einem Becherchen dahin und während er geht, verändert sich das, verändert sich die gesamte Situation. Das war die einfache Geschichte. Dramatisch, die konnten weiter feiern, die hatten guten Wein, die Beschwerde wurde weggetan, der Wein war wesentlich besser wie der, der vorher war. Also das ist nicht das Ding, wo ich hin will, sondern mitten in der Wüste. Ihr müsst euch ja vorstellen, Jesus war mitten in der Hochzeit drin. Er war mit seinen Freunden drin, er war mit seinen Jüngern drin und trotzdem kam der Mangel. Dachte ich, das ist meine Lebenswirklichkeit. Ich bin unterwegs mit Jesus und dann kriege ich eine Diagnose, wie wir es im Zeugnis gehört haben, die Werte stimmen nicht. Ich lese derzeit sehr viel über die Erweckungsgeschichten in den letzten Jahrhunderten. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwas lese. Und jetzt habe ich so ein dickes Buch über die Erweckung im Siegerland. Und was mich da am meisten bewegt hat, da war eine Frau, die in Frohnhausen, den Ort kennt keiner von euch, Frohnhausen, ist am A der Welt. Die wird geboren und nach kurzer Zeit stirbt die Mutter, dann die Schwester, dann der Vater. 2 Jahre später die Oma. Sie wird als Kind zur Tante gebracht, wächst dann auf unter ärmlichen Bedingungen, heiratet. Der Mann stirbt und kurze Zeit später ihr kleines Kind, das er hat, fällt die Treppe runter und ist tot. Sag Jesus, wo bist denn du? Wo bist denn du? Und dann steht da, dass diese Frau das ganze Land um Frohnhausen geprägt hat mit der Güte und der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, wir gehen in Zeiten hinein, wo auf einmal Wüste mitten in deinem Leben hineinkommt und du weißt doch, Jesus ist doch da. Jesus, wo bist du? Ich glaube doch. Ich halte die Geschichten doch für wahr, die in der Bibel stehen. Aber warum bei mir? So kann man jetzt fragen, wo geht es hin mit der Gemeinde? Wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Also ist doch Jesus hier. Warum können jetzt hier nicht spektakuläre Krankenheilungen da sein, die Dämonen weichen und? Wo ist es denn? Diese Frage ist doch ganz berechtigt, oder nicht? Ist Jesus noch in der Stadt hier in Berlin oder ist er nicht mehr in Berlin? Ist er schon weggegangen? Das ist die Fragestellung. Dann geht auf einmal der Wein auch in der Gemeinde aus. Da kommt kein Lob mehr raus, sondern eher die Frage, warum? Du bist mitten in der Wüste drin und sagst, wo geht es jetzt hin? Es geht drunter und drüber. Und du sagst, also eigentlich müsste der Heilige Geist so stark da sein, dass wir gar nicht aus dem Zungengesang mehr rauskommen. Oder wenn du dann noch aus den Erweckungsbewegungen liest, wie sie dann in Los Angeles gewesen sind, dass die Wolkensäule so stark in den Gottesdienstraum reinkommt, dass die Kinder Flaschen mitbringen, um den Rauch mit nach Hause zu nehmen. Dass die Feuerwehr anrückt, weil sie Feuerflammen aus den Fenstern gesehen haben des Heiligen Geistes. Das sind dokumentierte Dinge, die da gewesen sind. Und ich frage mich, feiern wir eine Hochzeit? Wir sind alle gut dabei, aber wir sind eher mit Mara unterwegs, wie es in der Bibel steht, wie das Volk durch die Wüste gegangen ist und wollte was trinken und das Wasser ist bitter geworden. Dass dann sogar Streit untereinander stattfindet. Das war die Situation und das ist die Situation, in der wir uns auch jetzt befinden. Wie ich zutiefst glaube, mitten in der Wüste, in der dürren Zeit für die Gemeinde und ich glaube auch für viele Gläubige, die sagen, wir haben schon mal bessere Zeiten gesehen. Und ich bin so doof, bei mir ist es ja auch so. Ich unterhalte mich manchmal mit Marianne und sage, was ist eigentlich los? Wir haben doch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ich habe gesehen, wie Beine länger geworden sind unter Gebet. Du machst die Augen auf und die Person, für die du gebetet hast, die hatte eine Einlage in den Schuhen drin und musste immer die Einlage haben und danach hinkt die raus. Und ich frage mich, ist die Heilung nicht passiert? Nee, die hat die Einlage noch nicht rausgenommen. Verstehst du? Ich habe so viele Dinge gesehen in meinem Leben, wo ich sage, ja, es ist möglich. Und ich frage mich, warum leben wir momentan in Berlin in so einer dürren Zeit, was die Erweckung angeht? Wir reden davon. Jetzt komme ich zu diesem Zeichen, das wir richtig deuten müssen. Hier steht so ganz lapidar am Ende der Geschichte, das war das erste Zeichen, was Jesus tat. Zeichen sind ja in der Bibel immer etwas, was die Größe Gottes wiedergibt. Kannst du ganz am Anfang in der Bibel lesen, wo Gott die Sterne, die Sonne, den Mond und so weiter gemacht hat, als Zeichen für seine Größe und für seine wunderbare Herrlichkeit. Wenn du nachts rausgehst, dann schau doch noch mal hoch, wenn gerade keine Wolken da sind. Schau doch mal in die Natur hinein. Das sind Zeichen der Güte und der Freundlichkeit Gottes. Wenn du es vergessen hast, wie er ist, geh aus mein Herz und suche Freude in dieser Die Schöpfung, ein Zeichen Gottes, deuten wir sie noch richtig. Dann gibt es die Zeichen, wo Gott sagt, er macht einen Bund. Regenbogen, glaube ich, wa? Regenbogen, ja? Ein Bund. Oder das Keinszeichen. Das müsst ihr euch noch in der Bibel ankreuzen. Das Keinszeichen. Wisst ihr, was das Keinszeichen ist? Dass er nicht wieder umgebracht werden sollte. Ein Schutzzeichen kriegt er auf seine Stirn gemacht. Aber wenn du das alte Hebräische nimmst, dann ist es nicht einfach ein T, sondern dann ist das ein Kreuzzeichen, das Kain auf die Stirn bekommt. Was wunderbar ist, dass die Schuld vergeben worden ist. Das ist kein Zeichen. Deswegen manchmal, wenn ich für Leute bete und habe Salböl dabei, dann nehme ich das in alter katholischer Tradition und mache das Kreuzzeichen auf die Stirn, dass deine Gedanken der Sorgen, der Nöte, der Krankheit gefangen sind unter dem Zeichen des Kreuzes. Das ist kein Zeichen. Und ich hoffe, wir haben das alle auf unserer Stirn. Ein Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Aber es ist eben auch eine Sache der Ermutigung, wenn wir die Offenbarung lesen, die Zeichen der Zeit. Jesus sagt, ihr könnt das Wetter deuten, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr schlecht deuten. Fragt Gott mal viel mehr, wie es in der Zeichen der Zeit jetzt mit Corona und Co. zu tun hat. Das ist eine sehr, sehr bestimmte Frage. Aber es ist eben auch eine Wegweisung. Und die will ich euch in dieser Geschichte ein klein wenig noch darlegen. Da liegt die ganze Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan drin. Das Erste, es ist ja ganz klar, wenn du zu Jesus kommen willst, das Erste, was passieren muss, ist, dass das Gefäß hier leer gemacht werden muss. Wer zu Gott kommen will, muss zuvor glauben, dass er ist und denen ein Vergelter, die ihn suchen. Es ist für mich sehr bezeichnend, wenn ich über die Erweckungsgeschichten lese, dass die als erstes in den Gemeinden wach wurden. Du kannst ja nur jemanden wach machen, der eingeschlafen ist, nicht der tot ist. Der nicht von Jesus was weiß, der ist tot in seinen Sünden, so sagt die Schrift. Aber ich glaube, wir müssen wieder ganz neu wach werden, dass die Herrlichkeit Gottes so kommt, dass wir umgetrieben werden und sagen, wie kann ich so vor Gott stehen? Es hat mich, wie gesagt, sehr bewegt in dem dicken Buch, was ich gelesen habe, dass wie die Erweckung im Siegerland 1850 etwa so angefangen hat, dass die Leute immer wieder auf den Knien gebetet haben, in der großen Ehrfurcht vor Gott, und dass sie manchmal Tage rumgelaufen sind und gedacht haben, wie kann ich, Mensch, so noch vor Gott bestehen? Ich dachte, ja, Paul, vielleicht musst du dieses Zeichen des Ausschüttens noch mal ganz neu lernen, dass du vor Gott wirklich noch mal in einer anderen Art bekennst, wie es wirklich in deinem Leben aussieht. Ich frage mich manchmal, ob wir noch die Bereitschaft haben, das Schlechte auszukippen, damit das neue Wasser hineinkommen kann. Beim Überlegen für diese Predigt, bei diesem Nachdenken, bin ich eigentlich dazu gekommen, eigentlich bin ich das gar nicht so ganz. Ich sage zwar manchmal abends so, hey Jesus, das war nicht so gut, was ich am Tag gemacht habe, meine Gedanken, bitte vergib mir, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich nochmal aus dem Bett aufgestanden bin und habe mich neben das Bett gekniet und habe gesagt, Herr Jesus, du bist der Herr. Du allein bist heilig. Wenn wir wirklich mehr Erweckung haben wollen, wenn wir wirklich mehr Heiligen Geist haben wollen, es fängt damit an, dass wir wieder erschüttert werden über unseren eigenen Zustand. Und ich glaube mehr denn je, dass unsere Gemeinden in Deutschland wieder lernen müssen, leer zu werden innerlich, die Machbarkeit beiseite zu legen. Wir gehen dann mal eben zu einem Späti und holen noch Wein nach. Es war für mich sehr interessant, die Geschichte habe ich ausgegraben nochmal, weil die mich beschäftigt hat. Am Donnerstag war ich in der Vorstandssitzung der Volksmission in Deutschland. Da sitze ich da und da muss immer einer eine Andacht halten und der kramte diese Geschichte aus. Da sitzen jetzt lauter Pastoren im Kreis. Und der erzählte die Geschichte so und sagt, wir müssen wieder mehr Glauben haben. Sag ich, Amen, wir müssen wieder mehr Glauben haben. Aber wie kriege ich denn mehr Glauben? Ich halte es ja für möglich, aber der Glaube, der in meinem Herzen wachsen muss, der muss doch aus einer ganz anderen Quelle geschöpfen. Und dann gab es die Sachen, ja, wir müssen wieder Glauben haben, dass unsere Gemeinden wachsen. Wir müssen das haben und das haben. Und ich denke, diese bescheuerte Leistungswichse, ich kann sie nicht mehr hören. Und dann kam natürlich, das wäre natürlich ein gutes Beispiel, dass man auch als Christ Wein trinken darf. Und auch wenn man mal besoffen war, ist das nicht so schlimm. Und dann wurde in die Runde hineingefragt und ich sitze dann da und sage, ich oute mich jetzt nicht, sonst sage ich nachher was Falsches, sind ja alles heilige Leute. Aber ich muss sagen, ich war nachher frustriert. Ich habe gedacht, wir sind alle in der eigenen Machbarkeit stecken geblieben. Und ich habe für mich dann notiert, es fängt damit an, dass die Gefäße mit dem Schmutzwasser ausgegossen werden müssen. Direkt vor dem Kreuz. Wir sind immer wieder im alten Bund, dass das Mara erst dann süß wurde, nachdem das Holz hineingeworfen worden ist. Und dann muss frisches Wasser dahin. Die Symbolik versteht ihr sofort, nicht? Das heißt doch Taufe, ist doch ganz klar. Oder vielleicht eine Tauferneuerung, dass ich ganz neu sage, Herr Jesus, wow, ich bin gerettet durch dein Blut. Wunderbar. Ich glaube, dann wäre unser Lobpreis nochmal in einer anderen Dimension, wenn du wirklich verstehst, du bist begnadigt. Ich weiß ja nicht, wie. Ich bin als junger Mann, habe ich mich sehr früh bekehrt und dann nach Duisburg mit 17 Jahren habe ich angefangen, dort zu studieren. Und dann gab es eine Zeltmission da. Ich hatte so ein kleines Moped. Ich kann mich noch dran erinnern. Und dann bin ich zur Zeltmission gefahren, weil ich dachte, frommer Mensch, musst mal gucken. Und dann fing der vorne an zu predigen und sagt, das Alte muss raus, das Alte muss raus. Ja, sag ich, das kenne ich schon. Aber dann ging es dann hier durch, als dann gesagt wurde, wer möchte denn Vergebung haben, der soll nach vorne kommen. Ich meine, in Duisburg kannte mich doch kein Schwanz. Aber du sitzt dann da, es läuft dir reif und runter rauf und du weißt genau, wo deine Macken sind, aber bist so ein feiger Hund, noch nicht mal nach vorne zu kommen. Und ich weiß dann, ich glaube, war der dritte oder vierte Tag, je öfter ich erzähle, umso mehr verschieben sich die Tage. Dann habe ich mich ja rechts und links umgeguckt, sagt, mich kennt keiner hier, ich kann gehen. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Und habe gesagt, ich will das neue Leben ganz neu festmachen. Eine Taufbunderneuerung würde man sowas nennen. Und wo ich mich am meisten daran erinnere, ich weiß nicht mehr, was ich alles bekannt habe da, aber ich weiß, als ich nachher auf der Straße auf meinem Moped gesessen habe, ich bin gefahren wie Easy Rider, obwohl ich ein kleines Nummernschild hatte. Ich bin gefahren mit einer Freude, mit einer Leidenschaft. Mir ist Erbarmung widerfahren. Ich bin begnadigt worden. Da ist frisches Wasser reingekommen und ich glaube, wir brauchen das wieder, dieses frische Wasser. Dritter Teil. dann kommt der Heilige Geist. Keiner von uns kann die Taufe im Heiligen Geist sich verdienen. Aber es wäre vielleicht gut, wenn wir noch mal Zeiten haben, wo wir auch eine Taufbunderneuerung hier feiern würden. In der lutherischen Kirche im Erzgebirge gibt es jedes Jahr einmal einen Gottesdienst, wo Taufbunderneuerung gefeiert wird. Dann kommen die ehemaligen Konfirmanden mit ihrer Kerze. Kommen in die Kirche. Und wenn du das mal erlebt hast, dann sind die dann da. Lutherische Kirche, na, das ist also nichts Charismatisches, Pfingstliches oder so, wo dann die Post unanständig abgeht oder so. Dann stehen die da und sagen nochmal, mein ganzes Leben soll dir gehören, für Zeit und für Ewigkeit. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dieser Wein, der schmeckt wunderbar. Der ist besser als alles, was wir bisher an Lobpreis kennengelernt haben. Dann kommt dieses Speisewunder. Dann kommt das, was Jesus selbst tut. Er ist mittendrin. Die Situation ist immer noch so, die einen sind ratlos, die schnippeln noch am restlichen Tropfen. Die einen sind vielleicht schon auf Cola umgestiegen, weil nichts mehr anders da war. Und jetzt kommt dieser kostbare Wein. Umgewandelt. Ob beim Weg zum Speisemeister oder schon vorher, weiß ich nicht. Aber es gibt da noch den fünften Punkt, der ganz wichtig ist. Und ich glaube, hier müssten wir nochmal genau hingucken, um dieses Zeichen, das Jesus hier setzt, für seine Gemeinde, für dich persönlich. Du stehst vielleicht mitten in der Wüste. Wir sind mit unseren Gemeinden in Deutschland mitten in einer Wüste, wo es nicht so richtig vorwärts geht. Wo wir sagen, wir haben schon mal bessere Zeiten gesehen. Wo das Hallenbad hier in Berlin voll war von Leuten, die getauft werden wollten. Wo in 50er Jahren in einer kurzen Zeltmission über 4600 Leute ihr Leben Jesu gegeben haben. Wo das Zelt auch der Volksmission im Wedding voll war. Und jetzt ist der Wein ausgegangen. Und selbst wenn du noch in Zungen reden kannst, es gibt noch eine andere Dimension. Jetzt kommt der Herr und sagt, ich bin mit euch. Was er euch sagt, es tut. Und ich möchte uns ermutigen, wieder ganz neu seine Stimme zu hören in den Situationen, wo wir sind. Vielleicht endet das damit, dass du morgens und abends vor deinem Bett nochmal neu kniest und seine Größe rühmst. Vielleicht fängt es damit an, dass du nochmal ein Taufversprechen machst, diesen Bund nochmal, dieses Zeichen nochmal erneuerst, dass du dann nochmal deine Taufkarte rausholst, nochmal guckst, was du für einen Taufspruch hattest und sagst, da möchte ich wieder hin. Da möchte ich wieder hin, wie das ist, wenn du aus der Havel, aus dem See rauskommst. Wenn du, ach, und fängst neu an. Und dann neu den Heiligen Geist empfangen. Und dann kommt das andere. Dann bist du vielleicht jemand, der so ungläubig war, das Wasser aber ausgekippt hat, das neue Wasser rein, das gesehen hat. Dann muss es rausgehen zum Speisemeister, zum Herrn Jesus hin. Der Speisemeister ruft ihn dann und sagt dann, Herr, der Bräutigam. Wir können noch so viel Evangelisationsmethoden an den Tag legen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird alles ein bisschen anders. Auch wieder aus dem Siegerland. Dann geht die Erweckung los in den einzelnen Orten. Und dann sitzen die da über der Karte und stellen dann fest, es gibt so einige Orte, da passiert überhaupt nichts. Und das Siegerland war in dieser Zeit sehr stark Bergbaugebiet. Eisenerz wurde abgebaut, Silberbergwerk. Das sind wirklich Männer, die Bergleute waren, aus dem nördlichen Siegerland in Orte gezogen, ins südliche Siegerland. Die waren gläubig geworden und haben gesagt, ich mache einen Berufswechsel, selbst wenn ich mich dabei schlechter stelle, um dort als Arbeiter mich zu verdingen, dass dort das Evangelium hingetragen wird. Ich habe gedacht, oh, das ist natürlich ein Hammer. Das machen wir vielleicht bei dem einen oder anderen Pastor, sagen, du wechselst jetzt mal in eine andere Stelle oder man sucht so ein paar aus. Aber dass jemand sagt, okay, ich bin noch bei Kräften, ich ziehe jetzt in eine Gegend, wo gar nichts ist, damit das Evangelium wirklich verkündigt wird. Und dann sind andere Christen aufgestanden und haben gesagt, wenn du jetzt einen Verlust hast im Geld, das zahlen wir dir. Ich habe gedacht, ey, das ist, wenn der Heilige Geist kommt und ich schöpfe und sehe, dass aus Wasser Wein geworden ist. Dann kommt eine neue Leidenschaft, die du nicht in Programme fassen musst. Ich habe es ja oft gesagt, Gemeindegründung A und B, das ist alles nicht grundsätzlich verkehrt, aber ich lese nicht so in der Bibel. Ich lese, wenn der Heilige Geist kommt, dann wirst du und ich ein Missionar. Das Erste, was passiert, du bekommst eine Liebe wieder zum Gebet. Das Zweite, was passiert, du bekommst wieder eine Liebe zum Lesen im Worte Gottes. Und das Dritte ist, dass der Geist Gottes dich treibt zum Nächsten, weil du nicht möchtest, dass irgendeiner verloren geht. Und zwar unabhängig von irgendeinem Programm. Unabhängig von einem Programm. Die Frauen haben damals im Siegerland, jetzt plauschig, weil mein Herz da immer noch voll ist, die haben sich dann versammelt und haben gesagt, wir brauchen, Fernseher gab es ja noch nicht, aber wir wollen zusammenkommen in den Häusern. Und dann haben die Kleider genäht, die nannten das Missionsnähstuben. Und während dieser Zeit haben sie irgendwelche Leute eingeladen, die erbauliche Predigten oder Bibel vorgelesen haben. Und die Kleidungsstücke, die sie genäht haben, die haben sie an die Armen weitergegeben oder haben sie für die Mission verkauft. Interessant, wa? Ja, ihr müsst mal lesen, ihr werdet so viele Ideen bekommen. Aber Ideen hin oder her, der Geist Gottes, der ist wieder notwendig, dass Wasser zu Wein wird. Und das Wasser muss klar sein, das muss keine abgestandene Knoblauchbrühe sein, sondern das muss frisches Wasser kommen von oben, damit er wieder durch uns fließen kann. Und es fängt damit an, glaube ich, dass wir als Christen wieder lernen müssen, unsere Knie zu beugen vor dem Gott, der groß ist, der mächtig ist, damit wir wirklich das alte Wasser rauskriegen, das Neues rein kann. Zeichen, das war das erste Zeichen, was Jesus gegeben hat. Und am Ende des Johannesevangeliums, da steht ein sehr interessanter Bibelvers, mit dem möchte ich schließen. In Johannes 20, Vers 30, da endet das Johannesevangelium mit. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich möchte euch dieses erste Zeichen nochmal mitgeben, das Jesus gesetzt hat. Dieses Zeichen mitten in der Wüste. Er war da mit seinen Jüngern. Die Probleme waren groß. Mitten in der Schamgesellschaft kaum vorstellbar für unsere Verhältnisse. Manchmal denke ich jetzt wie bei uns, wir sind reich, wir haben Gebäude, wir haben die Heizung hier. Aber haben wir auch dieses Leben? Jesus gibt ein Zeichen und sagt, ich gebe euch einen Tipp, wie ihr aus dieser Wüste rauskommt. Altes Wasser raus, neues rein. Hört, was er sagt, das tut. Hört, was er sagt, das tut. Hört, was er sagt, das tut. Und er wird den Heiligen Geist geben. Ein Zeichen, damit wir rausgehen für eine Welt, die ratloser wird denn je. Und hier lasst mich das prophetisch sagen, die Zeiten werden nicht rosiger werden. Vielleicht kommt nach der vierten noch eine fünfte, eine sechste und eine siebte Welle. Und die größte Welle wird sein, wenn das Geld knapp wird. Wenn die Liebe in den Herzen der Menschen noch mehr erkalten wird wie jetzt. Wie sind wir dann unterwegs? Ich möchte unterwegs sein und sagen, ich weiß, mein Erlöser kommt. Ich möchte voll des Heiligen Geistes sein und Menschen Hoffnung zusprechen. Vergebung der Schuld bis in die Ewigkeit. Und selbst wenn der ein oder andere durch Corona oder was auch immer in die Ewigkeit gerufen wird, dann möchte ich am Grab stehen und jubelnd ausrufen: Auf Wiedersehen, bis bald. Weil der Herr kommt. Ich kann viele Dinge für möglich halten, aber die Zeichen der Zeit, wie sie hier geschrieben sind, mitten in der Wüste, die müssen beachtet werden. Ich möchte mit euch einen Moment stille werden und jeder sich vielleicht das rauspicken aus der Predigt, was er gern behalten möchte. Und das dann dem Herrn Jesus sagen, dass wir das Wort aufnehmen können. Herr Jesus, das ist deine Gemeinde. Wir gehören dir. Und doch stellen wir fest, du bist mitten unter uns und diese Dinge, die wir lesen oder auch die wir schon erlebt haben, sie kommen nicht richtig vor. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns Gnade schenkst, wo notwendig, dass wir die Gefäße nochmal neu reinigen. Ich bete, dass du uns Gnade schenkst zu einer richtigen Taufbunderneuerung, dass wir sagen, ja, wir wollen dir zu 100% gehören, nicht nur teilbeschäftigt sein. Aber ich bete dann auch, dass du das Wasser des Lebens in uns füllst und uns zu Wein machst, der ein lieblicher Geschmack darstellt für alle, die draußen in dieser Stadt nicht wissen, was rechts und links ist. Ich bete, dass du uns durch den Heiligen Geist zu Hoffnungsträgern machst, die ohne große Programme hinausgehen können und zu verkündigen, dass du lebst und dass du ein Gott der Hoffnung bist. Ich bete für uns persönlich und für die Gemeinde, dass du mitten in dieser Wüstenzeit, in der wir uns bewegen, dein Licht neu leuchten lässt. Komm, Heiliger Geist, komm du ganz neu auf uns. Und nicht zuletzt bete ich, dass du uns geöffnete Ohren gibst, dass wir hören können, was du zu sagen hast und ein gehorsames Herz, das umzusetzen, obwohl es vielleicht unmöglich scheint. Herr Jesus, segne ich hinein in die einzelnen Leben, die sich wie in der Wüste vorkommen, dass sie ganz neu den Wegweiser wieder sehen und ganz neu verstehen und ganz neu hören und ganz neu erfüllt werden von deiner Kraft. Danke, Jesus, für all deine wunderbaren Bezeugungen und Wegweisungen, die du gegeben hast. Ich preise deinen Namen. Amen.